Hinterfragt.
Der Ethik-Podcast. Heute mit Juri Viehhoff über Gerechtigkeit und die Europäische Währungsunion.
Viel wurde in den letzten Jahren über die Europäische Währungsunion diskutiert und oft standen dabei Gerechtigkeitsfragen im Vordergrund. Es sei ungerecht, wenn ein Staat über seine Verhältnisse lebe und andere Mitgliedstaaten dann einspringen müssen, um den Staat vor dem Bankrott zu retten, meinen die einen. Es sei deshalb nichts als fair, dass Länder wie Griechenland zu einer Austeritätspolitik gezwungen werden, um ihr Defizit in den Griff zu bekommen. Gerade diese Austeritätspolitik sei die große Ungerechtigkeit, meinen die anderen. Sie verunmögliche es den betroffenen Staaten, ein anständiges Niveau an staatlichen Leistungen und einen halbwegs funktionierenden Sozialstaat aufrechtzuerhalten. Und manche Kommentatorinnen und Kommentatoren vertreten die Ansicht, eine Währungsunion ohne gemeinsame Steuer- und Sozialpolitik sei aus Gerechtigkeitssicht ohnehin inakzeptabel.
Obwohl es in dieser Debatte um Fragen der Gerechtigkeit geht, waren gerechtigkeitstheoretische Stimmen aus der Philosophie in dieser Diskussion bisher kaum zu hören. Und umso mehr freuen wir uns deshalb, heute mit Juri Viehhoff einen Philosophen zu Gast zu haben, der sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Juri Viehhoff hat in Oxford über Gerechtigkeit und supranationale Institutionen promoviert und seit Februar 2014 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am universitären Forschungsschwerpunkt Ethik der Universität Zürich, wo er das Netzwerk Gerechtigkeit und Finanzmärkte leitet. Juri, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Juri, bevor wir uns ins Getümmel der konkurrierenden Gerechtigkeitsvorstellungen zur Eurozone werfen, sollten wir uns vielleicht kurz darüber klar werden, mit welchem Gegenstand wir es hier eigentlich zu tun haben. Denn ich kann mir vorstellen, dass die Währungspolitik für viele unserer Hörerinnen und Hörer ein Buch mit 7 Siegeln ist. Deshalb die Frage, was ist eigentlich Währungspolitik und wozu dient sie?
Naja, also ich glaube, im Allgemeinen fasst man unter Währungspolitik Dinge zusammen, die die staatliche Regulierung von Geld betreffen. Also Geld ist ja ein alltägliches Phänomen, jeder benutzt es, aber natürlich ist es so, dass Geld auch eine Dienstleistung ist, die zur Verfügung gestellt wird. Geld ist ein Standard, mit dem wir zum Beispiel verschiedene Waren, die wir gegeneinander austauschen, verrechnen können. Es gibt uns die Möglichkeit, über längere Zeiträume zu planen. Und es ist natürlich eine Frage, wie genau diese Leistung zur Verfügung gestellt werden soll. Und jetzt ist es natürlich so, in allen derzeitig existierenden Staaten gibt es ein staatliches Geldmonopol. Was damit gemeint ist, ist, dass der Staat diese Leistung, eine Währung zu schaffen, zur Verfügung stellt und gleichzeitig aber auch Autorität fordert und fordert, dass sozusagen seine Währung in dem Staat zum Beispiel für Steuerzwecke anerkannt wird. Insofern kann man sagen, dass Währungspolitik all die Fragen betrifft, wie der Staat Geld zur Verfügung stellt. Und es ist ja jetzt nicht nur so, dass der Staat eine bestimmte Geldmenge produziert und dann dürfen die Leute damit umgehen und kaufen und Steuern bezahlen und so weiter, sondern der Staat über die Zentralbank im Normalfall reguliert auch die Menge an Geld, die im Umlauf ist. Also was der Staat tut, ist, dass er progressiv einschreitet, zum Beispiel wenn es Krisen gibt oder wenn der Konsum zu schnell steigt, dann fängt der Staat an, über die Zinssetzung, also über die Sätze, zu denen sich Banken Geld leihen können und es dann weitergeben an Unternehmen und Konsumenten zum Beispiel, zu beeinflussen, wie viel Geld im Umlauf ist. Und dadurch reguliert der Staat sozusagen wirtschaftliche Aktivität über die Währungspolitik.
Nun wollen wir ja heute über die Europäische Währungsunion sprechen. Da haben Staaten die je eigene Währung aufgegeben, um gemeinsam den Euro einzuführen. Was passiert da eigentlich, wenn eine Währungsunion eingegangen wird? Weshalb stellen sich da überhaupt neue Gerechtigkeitsfragen?
Naja, also ich habe ja gerade gesagt, dass der Staat Autorität fordert, diese Währungspolitik in seinem Territorium durchzusetzen. Und was halt eben passiert, wenn man eine Währungsunion zwischen verschiedenen Staaten herstellt, ist, dass diese Forderung, diese Autorität und auch die damit verbundenen Institutionen, Geld zur Verfügung zu stellen, Zinssätze zu bestimmen und so weiter, nicht mehr halt von dem einzelnen Staat jeweils ausgeübt werden, sondern dass es eine gemeinsame Institution gibt, die diese Funktion des Staates dann für die darunter fallenden Staaten wahrnimmt. In dem Fall ist es jetzt spezifisch für die europäische Währungszone, also für die Eurozone, ist es halt die Europäische Zentralbank, die die Funktion von den nationalen Zentralbanken hier abgelöst hat. Also Zinssätze werden festgelegt von der Europäischen Zentralbank und die jeweils nationalen Zentralbanken haben nur noch sozusagen Mitspracherechte in dem, im Zentralkomitee der Europäischen Zentralbank. Dementsprechend bedeutet das, dass halt Fragen wie, was sollte der Zinssatz sein, wie viel neues Geld soll in Umlauf sein, wie viel Schulden dürfen Staaten auch machen, weil das hängt eng damit zusammen, im weiteren Sinne auf der supranationalen Ebene gelöst wird, nicht mehr auf der nationalen Ebene.
Nun klingt das ja erstmal ganz vernünftig. Man gibt das von den Einzelstaaten ab und bildet eine größere Einheit. Warum stellen sich Gerechtigkeitsprobleme durch diese Auslagerung vom Nationalstaat in eine Union?
Naja, vielleicht kann man zuerst mal sagen, was so die Vor- und Nachteile davon sind, sowas zu machen. Also es gibt offensichtliche Vorteile, die daraus entstehen, wenn Staaten sozusagen größere Räume schaffen, in denen eine Währung dann benutzt werden kann und in denen dann für eine Währung zum Beispiel zur Begleichung von Steuerlasten benutzt werden kann. Das sind einfach Effizienzgesichtspunkte. Es gibt zum Beispiel sehr viel Handel unter den europäischen Staaten. Und wenn man sich überlegt, wie das vielleicht vor 20 Jahren noch war, dass jedes Mal, wenn man in ein anderes Land der Europäischen Union reisen musste, man Geld wechseln musste, das sind natürlich Effizienzvorteile, die da sich durch ergeben. Noch größer sind diese Vorteile natürlich für Unternehmen, die zwischen einzelnen Ländern wirtschaftlich aktiv sind. Die müssen sich nicht mehr schützen gegen zum Beispiel die Veränderungen in Währungskursen. Also das ist ein offensichtlicher Vorteil. Ein weiterer Vorteil ist, dass viele Ökonomen sagen, dass die Wirtschaftskreisläufe der Länder sich dadurch stärker anpassen, sodass insgesamt weniger sozusagen ökonomische Schocks zwischen diesen Ländern entstehen. Ja, und ein dritter Vorteil ist, je größer ein Währungsraum ist, das kann man so grob sagen, umso geringer ist die Gefahr, dass das Land oder dass die Währung durch sozusagen spekulative Attacken unnötigerweise in Währungskrisen und Währungsprobleme gerät. Das sind zum Beispiel Vorteile davon, Währungsunionen zwischen Staaten herzustellen. Aber ich habe ja eben auch schon angesprochen, dass die Währungspolitik, also das Beeinflussen der Menge an Geld, die in Umlauf ist. Ein wichtiger Faktor ist, wie Staaten Wirtschaftspolitik gestalten können. Wie Staaten zum Beispiel ökonomische Krisen abbremsen können. Dadurch, dass sie, wenn ökonomische Aktivität zurückgeht, durch Wirtschaftskrisen in etwa, können sie die Zinsen reduzieren. Das bedeutet in etwa, dass die Geschäftsbanken Geld billiger zur Verfügung gestellt bekommen von der Zentralbank und das dann auch billiger dementsprechend an Konsumenten und Unternehmen weitergeben können. Das bedeutet dann normalerweise, dass ökonomische Aktivität wieder etwas mehr Fahrt aufnimmt und dementsprechend können sozusagen Krisen abgeschwächt werden durch Währungspolitik. Aber jetzt ist es natürlich so, dass dieses Mittel, wenn man eine Zentralbank hat, die über verschiedene ökonomische Regionen hinweg Währungspolitik macht, nicht mehr so genau angepasst werden kann auf die jeweils ökonomischen Bedürfnisse von einzelnen Ländern. Dementsprechend bedeutet das, dass wenn zum Beispiel eine Wirtschaftskrise in Deutschland passieren würde und es für Deutschland aus einer währungspolitischen Perspektive sinnvoll wäre, die Zinsen zu setzen, aber es für die Eurozone als Ganze in diesem Moment nicht sinnvoll ist, es sozusagen ein Mismatch gibt zwischen dem de facto Zinssatz, der dann in Deutschland bereitgestellt werden kann für die Banken und dem, was möglicherweise aus ökonomischer Sicht für Deutschland am besten wäre. Das ist einer der großen Nachteile, die sich daraus ergibt, dass Staaten Währungsunion eingehen. Ein verbundener, ähnlicher Nachteil ist, dass Staaten, wenn sie sozusagen autonom ihre eigene Währung bestimmen können, in der Lage sind, diese Währung, auch den Preis der Währung relativ zu anderen Währungen zu bestimmen. Also indem sie zum Beispiel die Zinsen verändern oder andere Dinge tun, können Staaten dafür sorgen, dass ihre Produkte im Ausland billiger werden oder teurer werden, je nachdem. Wenn man aber natürlich jetzt von Deutschland nach Frankreich was exportiert und es den Euro gibt, dann besteht nicht mehr die Möglichkeit, dass man die D-Mark billiger macht oder den Franc teurer macht und dadurch sozusagen wirtschaftliche Leistungsfähigkeit anpasst und sozusagen Wirtschaftskrisen dadurch versuchen kann zu verhindern.
Nun haben wir einige Vorteile und einige Nachteile dieser Währungsunion gehört. Zunächst würde man davon ausgehen, die Staaten haben da was gewählt, was overall eigentlich noch ganz gut ist? Oder siehst du spezifische Probleme, die tatsächlich so gravierend sind, dass man sagen müsste, manche Staaten haben zumindest einen Fehler gemacht, sich dem anzuschließen?
Also die Frage, inwiefern hier konkret wirklich Fehler gemacht worden sind, in dem Sinne, dass Einzelstaaten nicht hätten Mitglieder werden sollen der Europäischen Währungsunion, hängt, glaube ich, sehr stark davon ab, wie diese Institution ausgestaltet ist. Angesichts der Tatsache, dass die Europäische Währungsunion so ist, wie sie ist, könnte man durchaus darüber nachdenken, ob manche Staaten vielleicht problematischerweise in die Währungsunion gekommen sind, für die es besser gewesen wäre, noch ein bisschen zu warten oder vielleicht auch gar nicht Teil dessen zu werden. Ich habe ja eben gesagt, dass eine wichtige Funktion der Währungspolitik die ist, dass man halt Wirtschaftspolitik dadurch beeinflussen kann. Jetzt ist es aber so natürlich, dass es sehr, sehr große Ungleichgewichte hinsichtlich der wirtschaftlichen Produktivität und auch des Funktionierens, wie die Wirtschaftssysteme jeweils aufgebaut sind, zwischen den Euro-Staaten gibt. Insofern ist es durchaus problematisch möglicherweise, wenn innerhalb der Eurozone diese großen Diskrepanzen zwischen den Staaten bestehen. Es ist allerdings, weil ich zu Beginn dieser Antwort gerade gesagt habe, kommt sehr stark darauf an, wie diese Währungsinstitution ausstaffiert ist und auch was sozusagen die weiterführenden Institutionen sind, die zwischen den Staaten existieren. Es ist zum Beispiel so, dass nicht jedes Land, das seine eigene Währung hat, ja nur aus ökonomischen Räumen aufgebaut ist, die gleich produktiv sind und die gleich ökonomisch stark sind. Das heißt, auch innerhalb der Länder haben wir diese Probleme, dass wir verschieden starke ökonomische Regionen haben. Aber innerhalb von Staaten haben wir durchaus Wege gefunden, das auszugleichen. Also wir haben zum Beispiel dadurch, dass es Freizügigkeit hinsichtlich des Auswanderns in andere ökonomische Regionen gibt, da entsteht so eine Art Balance-Effekt. Dadurch, dass wenn eine ökonomische Region schwächelt und es da eine Wirtschaftskrise gibt, Leute zum Beispiel von Sachsen-Anhalt dann einfach nach Nordrhein-Westfalen oder Hessen oder Baden-Württemberg ziehen können und das auch de facto machen. Das ist natürlich ein Problem, was wir in der Eurozone nicht haben oder wesentlich weniger haben aufgrund der sprachlichen Unterschiede. Es ist einfach sehr viel schwieriger, aus Griechenland nach Paderborn zu ziehen, als es das ist, von Sachsen-Anhalt nach Berlin zu ziehen. Und natürlich gibt es noch andere Probleme und das ist halt in erster Linie was mit Sozialpolitik zu tun. Also in Deutschland gibt es zum Beispiel so etwas wie den Länderfinanzausgleich, wo die einzelnen Bundesländer Ausgleichszahlungen miteinander eingehen, sodass jeweils die ökonomische Situation in den einzelnen Ländern gestärkt wird, auch wenn sie eigentlich produktivitätsmäßig schwächer dastehen als andere. Auch das haben wir natürlich auf der europäischen Ebene nicht. Also insofern, ich glaube, man kann nicht per se sagen, dass die Eurozone eine Fehlentscheidung war, aufzubauen. Aber man kann durchaus sagen, dass aufgrund der institutionellen Ausgestaltung, die wir haben, so wie sie derzeit ist, durchaus Probleme entstehen, die auch Gerechtigkeitsprobleme aufwerfen.
Jetzt hast du angedeutet, dass es möglicherweise sowas wie einen Finanzausgleich zwischen den Staaten in der Eurozone bräuchte. Lass mich da mal den Advocatus Diaboli spielen. Die Staaten, die diese Währungsunion eingegangen sind, die haben da einem Katalog an Vereinbarungen zugestimmt. Da stand drin, es gibt keinen Bailout, wenn ein Staat die Limiten bezüglich Staatsverschuldung überschreitet. Es gibt eben keinen solchen zusätzlichen Finanzausgleich zwischen den beteiligten Staaten. Weshalb da nicht sagen, naja, Verträge sind einzuhalten, die Staaten wussten, worauf sie sich eingelassen haben und jetzt muss man diese Kriterien halt einhalten.
Ich weiß gar nicht, ob man unbedingt der Teufelsadvokat sein muss, um solche Argumente zu machen. Ich halte die nicht für falsch. Ja? Also ich glaube durchaus, dass es das hat einen gewissen normativen Wert, dass wenn Leute sich auf Dinge einigen und auf eine bestimmte Art und Weise Verträge miteinander einschließen, dass das dann auch einzuhalten ist. Die Frage ist allerdings immer, wie viel von dem, was de facto passiert ist, war wirklich abzusehen? Und ist es so, dass das, was wir normalerweise glauben, was sozusagen schützenswert ist daran, wenn Leute miteinander Verträge eingehen, ob das hier auch zutrifft. Also die Idee ist ja normalerweise, dass wenn Leute Verträge miteinander eingehen, dass das auf eine bestimmte Art und Weise Ausdruck ihrer Freiheit zum Beispiel ist. Ich verkaufe dir was und du sagst, du lieferst mir dafür eine Dienstleistung oder du gibst mir Geld dafür, dann wäre es falsch, wenn irgendwie der Staat oder jemand anders eingreift und uns verbietet, das zu tun, weil es unsere Freiheitsrechte einschränken würde. Das wird natürlich sehr kompliziert, auf diese Art und Weise darüber nachzudenken, wenn wir über Kollektive reden. Ja? Also es ist nicht so klar, dass alle Leute dem zugestimmt haben in den Ländern, die jetzt Teil davon sind. Und oft ist es so, dass die Leute, die am schwersten davon betroffen sind, möglicherweise nicht gefragt worden sind oder möglicherweise nicht zugestimmt haben. Das ist, glaube ich, ein Problem, wenn man diese, ich nenne das jetzt mal voluntaristische Perspektive einnimmt. Und dann die andere Frage ist auch die empirische Frage, inwiefern wirklich die Konsequenzen, die dann eingetreten sind, abzuschätzen waren und inwiefern die Staaten durch ihre Schuldentätigkeit dafür verantwortlich sind. Also ich glaube, man muss da auch ganz stark unterscheiden zwischen verschiedenen Szenarien, die eingetreten sind jetzt in der Eurokrise. Es gibt einerseits das Beispiel, wo diese Staatsüberschuldung das größte Problem ist. Das ist Griechenland. Das ist sicherlich ein Sonderfall. Es gibt andererseits das Groß der Länder, in denen diese Art von Austeritätspolitik sehr starke soziale Konsequenzen hat, für die es nicht zutrifft, dass es in erster Linie Staatsschulden sind, die das Problem verursacht haben. Also wenn man sich zum Beispiel Länder wie Spanien oder Irland anschaut, dann ist es so, dass die Probleme, die diese Länder jetzt haben, durch private Schulden. Also sie sind entstanden dadurch, dass zum Beispiel in Spanien sehr, sehr viel Kredite privat aufgenommen worden sind, um Häuser zu bauen. Die Immobilienwirtschaft ist stark expandiert innerhalb der 90er und den frühen 2000ern, was dazu geführt hat, dass auf einmal sehr, sehr viele Schulden da waren. Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass viele von den Schulden durch Banken gemacht worden sind. Also es sind Banken, die Kredite rausgegeben haben, die dann später aufgrund der Finanzkrise, die so 2007, 2008 begonnen hat, die mussten dann ausbezahlt werden beziehungsweise staatlich garantiert werden von diesen Ländern, von Spanien, von Irland und so weiter. Das heißt, die Schuldenproblematik, die diese Länder jetzt heute haben, ist oft in erster Linie eine Bankenproblematik, die sich daraus ergibt, dass diese Länder im Zuge der Finanzkrise ihre Banken garantieren mussten. Und das hat erst dazu geführt, dass die Staatsschulden so hochgegangen sind. Also ich glaube, man muss da ein sehr, sehr differenziertes Bild zeichnen. Manche Länder wie Griechenland sind vielleicht stärker verantwortlich für die Staatsschulden. Andere Länder sind einfach auf eine bestimmte Art und Weise da reingerutscht, ohne dass das abzusehen war. Und natürlich ist es auch so, es wäre falsch zu sagen, man unterscheidet nur zwischen den reichen Ländern und den armen Ländern oder den überschuldeten Ländern und den nicht überschuldeten Ländern, weil de facto die Banken, die garantiert werden mussten, von Spanien, von Irland und so weiter, das waren ja oft Garantien, die eingefordert worden sind, um Banken in den reichen europäischen Ländern zu stützen und zu garantieren. Also ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig, das Ganze auf so einer Wer-hat-Schuld-Ebene zwischen Staaten aufrechtzuerhalten und die Diskussion da zu führen, weil das einfach oft am Problem vorbeigeht. Es gibt ganz viele nichtstaatliche Akteure, die mit daran Schuld tragen, was passiert ist. Und insofern ist es sehr, sehr schwierig, dieses voluntaristische Modell komplett anzuwenden auf die Eurozone. Und ich glaube, es ist auch oft falsch, das zu tun.
Jetzt hast du angedeutet, weshalb diese voluntaristische Position und das Eigenverantwortungsargument, jeder Staat ist selbst schuld, wie er dran ist, weshalb du das zurückweist. Was ist denn die Alternative? Welchen Gerechtigkeitsblick auf diese Eurozone würdest du stattdessen vorschlagen?
Also ich glaube, dass als ein entscheidender Punkt ist, dass man von so einer akteurszentrierten Perspektive, also einer Perspektive, wo es darum geht, wer hat welche Art von Vertrag zugestimmt, wer hat was gemacht, wer hat was verschuldet, sich viel, viel stärker auf so eine Art institutionelle Perspektive richtet. Man muss versuchen, darüber nachzudenken, was sind die Institutionen, die man jetzt aufbaut oder die man jetzt verändert, so dass bestimmte Werte, die uns wichtig sind, Werte wie staatliche Souveränität, soziale Gerechtigkeit innerhalb von Staaten und Gerechtigkeit zwischen Staaten aufrechterhalten werden kann, auch in der Zukunft angesichts der Tatsache, dass wir diese Institutionen ja haben. Das heißt, es geht darum, ein institutionelles Gefüge zu entwickeln, und das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, in der einerseits die staatliche Autonomie gewahrt ist, dass Staaten weiterhin fähig sind, eigene Politik nach innen zu machen, soziale Fragen zu lösen, andererseits nach außen hin weiter autonom sein können, mit anderen Staaten auf Augenhöhe Verträge schließen und drittens aber natürlich auch, dass bestimmte Gerechtigkeitspflichten jeweils innerhalb der Staaten und zwischen den Staaten eingehalten werden. Wie das konkret auszugestalten ist, habe ich ja schon gesagt, ist eine sehr, sehr schwierige Frage, aber ich denke, dass angesichts der Probleme, die ich eben beschrieben habe in der Eurozone, nämlich, dass es keine Migration zwischen den Staaten gibt, dass es kaum Solidarität, also keine Ausgleichszahlung zwischen den Staaten gibt, glaube ich, dass man schon einiges sehr, sehr stark verändern muss, damit dass diese Institution überhaupt gerechtfertigt sein kann.
Nun zeichnest du ein Ideal, was wir verändern müssten, dass das eine gerechte Institution oder gerechte Union würde. Was mir jetzt ein bisschen rausgefallen ist, ist die Frage, warum jetzt die einzelnen Staaten, die etwa profitieren, die keine Probleme haben, verpflichtet wären, sich dafür einzusetzen, gerechtere Strukturen zu schaffen. Es gibt viele wünschenswerte Zustände in der Welt, aber noch nicht jeder, der daran beteiligt ist, hat eine moralische Verpflichtung, sich auch dafür einzusetzen. Kannst du mehr dazu sagen, warum die einzelnen beteiligten Staaten da diese Pflicht hätten?
Das Problem ist, dass wir die Eurozone jetzt haben. Ja, also man kann viel darüber reden, ob es Sinn gemacht hätte, sie zu gründen und diese Währungsunion so zu haben, wie sie dann gemacht worden ist. Aber wir müssen ja, also eine Aufgabe für so normatives Nachdenken, wie wir es tun, ist, angesichts der Situation, so wie sie jetzt ist, was sind die Schritte, die unternommen werden müssen, dass eine halbwegs gerechte Situation geschaffen werden kann? Und das Auflösen scheint mir eine wesentlich ungerechtere Situation zu erzeugen und scheint mir wesentlich mehr politische und humanitäre Probleme zu erzeugen, als diese möglicherweise utopisch klingenden Anpassungen zu machen. Also ich glaube, eine teilweise verallgemeinerte Steuerpolitik zwischen den europäischen Staaten zum Beispiel ist durchaus realistischer durchzusetzen und ich glaube auch durchaus gerechter als Konsequenz, als zum Beispiel die Eurozone jetzt aufzulösen. Und ich glaube, man darf auch nicht vergessen natürlich, dass auch die Staaten, die jetzt nicht überschuldet sind und Austeritätsmaßnahmen treffen müssen, durchaus profitiert haben davon, dass die Institution so geschaffen worden ist, wie sie geschaffen worden ist. Also es gibt ökonomische Studien, die sagen, dass für Länder wie Deutschland einfach der pure Effekt der Währungsunion ungefähr 1% des Bruttoinlandsproduktes jedes Jahr ist. Das ist schon ein sehr, sehr großer Profit, der dadurch innerhalb von Deutschland erwirtschaftet wird jedes Jahr. Dadurch, dass wir nicht mehr diese Währungsrisiken zum Beispiel haben. Und insgesamt natürlich darf man, glaube ich, auch nicht außen vor lassen die Tatsache, dass es für Staaten immer schwieriger wird, bestimmte Regulierungsprozesse durchzusetzen, wenn sie sich nicht dazu entschließen, solche supranationalen Institutionen zu gründen. Also wir sehen das ja zum Beispiel in der Steuerpolitik. Es fällt Staaten sehr, sehr schwierig, Steuersätze zu verändern, hochzusetzen vor allem, weil es immer diesen Wettbewerbsaspekt zwischen den Staaten gibt. Wenn Deutschland seine Unternehmenssteuer hochsetzen würde, gibt es direkt zumindest die Drohung, vielleicht nicht immer dann auch die Tatsache, dass es umgesetzt wird, aber die Drohung, dass Unternehmen abwandern könnten. Die einzige, meiner Meinung nach, realistische Perspektive, solche Sachen zu verändern, ist halt supranationale Institutionen aufzubauen, in denen dann halt auf eine demokratische Art und Weise und auch unter dem Schutz der souveränen Rechte, die Staaten halt nun mal haben, gemeinsame politische Entscheidungen dazu getroffen werden. Nur eine Vereinheitlichung zum Beispiel der Unternehmenssteuer in Europa scheint mir überhaupt in der Lage zu sein, ein optimales System von Steuergerechtigkeit in der Europäischen Union für jeden einzelnen Staat herzustellen.
Nun sind wir leider schon fast am Ende angekommen und du hast schon ein paar Aspekte genannt, was wir jetzt konkret verändern müssen in der Eurozone. Was wäre deine Idee, was das dringendste Mittel ist, um jetzt den Ungerechtigkeiten Abhilfe zu schaffen? Welchen Schritt sollten wir als erstes gehen?
Also ich glaube, ein Schritt wird sein und muss auch sein, wenn die Eurozone, so wie sie im Moment existiert, weitererhalten werden soll, eine teilweise Kommunalisierung der Schulden. Auch aufgrund der Tatsache, dass in den Ländern, die jetzt durch die Schuldenkrise beeinflusst sind und diese Austeritätspolitik umgesetzt haben, das Wirtschaftswachstum so stark zurückgegangen ist, dass wenn man sich anschaut, wie heute der Wachstumsfaktor relativ zum Schuldenfaktor ist, ist es gar nicht besser, als es noch vor 5 oder 6 Jahren war. Das bedeutet oft, dass die Zinsen, die diese Staaten jetzt zahlen müssen, weiter steigen. Ja, also das Wirtschaftswachstum in den Ländern geht zurück. Die Leute, die diesen Ländern Geld geliehen haben, brauchen mehr Sicherheit, um ihnen neues Geld zu geben. Und das bedeutet im Endeffekt, dass das Schuldenproblem nur dadurch gelöst werden kann, dass wir halt diesen Zyklus brechen, dass einzelne Staaten sich überschulden oder illiquide werden können und bankrott gehen. Ich glaube, das Einzige, wie wir das machen können, ist, dass wir zumindest einen Teilbereich der Schulden, den alle Staaten haben, verallgemeinern, also so eine Art Eurobond einführen. Das bedeutet aber nicht, dass gleichzeitig auf einmal alle Schulden, die Staaten machen, jetzt dementsprechend auf alle anderen Staaten abgewälzt werden können. Also die Idee ist, dass wir sozusagen ein Grundelement haben an europäischen Schulden. Also es wird zum Beispiel in einer demokratischen europäischen Institution entschieden, was sollte der Schuldenstand in jedem einzelnen Land sein. Und dann gibt es eine Quote, wie viel Schulden jedes einzelne Land machen darf, innerhalb dieser sozusagen europäisch finanzierten Schuldenkasse, sagen wir mal. Und dann darüber hinaus können Staaten einzelne auch noch selbst Schulden machen, für die sie dann auch selbst vollständig Verantwortung übernehmen müssen. Was offensichtlich damit zusammenkommen muss, ist eine weitreichende Reform des Finanz- und Bankensektors. Ja, also dadurch, ich habe ja eben gesagt, dass viele von den Schulden erst in den Konten des Staates gelandet sind, weil Banken garantiert werden mussten, weil das Finanzsystem gerettet werden musste. Insofern kann man diese interstaatliche Organisation von Schulden überhaupt nur die muss zusammen gesehen werden mit einer besseren Regulierung der Banken und dem Risiko, was Banken eingehen dürfen und auch einem Verantwortungsprinzip, das auf die Banken dann de facto angewendet werden kann. Also es kann nicht weiterhin diese Too-Big-to-Fail-Problematik geben, wo Staaten Geld an Finanzmarktinstitutionen überschießen müssen, sich dann selbst so stark verschulden und dann wieder mehr Geld von den Banken leihen müssen. Dieser Zirkel muss gebrochen werden und es geht nur dadurch, dass man einerseits eine Teilkommunitarisierung der staatlichen Schulden macht, aber andererseits auch eine wesentlich stärkere Regulierung der Banken umsetzt.
Juri, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke.
Sie hörten eine Folge von Hinterfragt, dem Ethik-Podcast mit Anna Goppel und Andreas Gasse.
Sämtliche Folgen des Podcasts finden Sie auf unserer Homepage unter www.ethik.uzh.ch/hinterfragt.